Heute begrüßt Kaleidophon die Autorin Sibylle Becker im Studio.
Hallo, ich freue mich, dass ich wieder da sein darf.
Dein neuer Roman Der Verräter ist der zweite Fall für die IT-Spezialistin Kirstin Schwarz. Sibylle, ganz schön verwoben ist dein Roman, bis der Verräter endlich entdeckt wird. Da geht's um Flüchtlingsprobleme und mehr noch um Pädophilie. Sind das die Probleme, die dir aktuell am meisten am Herzen liegen?
Also es sind sicherlich die Probleme, die aktuell am meisten beschäftigen. Nicht nur mich, sondern viele andere Menschen auch. Als das Buch damals geschrieben wurde, oder als ich es geschrieben habe, sagen wir es mal so, da hatte ich eigentlich eher so das Thema Menschenhandel im Blick. Und da war es noch nicht ganz so extrem mit dieser ganzen Flüchtlingssituation. Es dauert ja immer eine Weile, bis ein Buch tatsächlich nachher am Buchmarkt erscheint.
Und mit der Pädophilie bist du da ein bisschen von den frommen Menschen her interessiert, oder?
Das Thema kam eigentlich damals auf den Tisch mit der Edati-Affäre, die ja durch die Medien ging, die mich ein bisschen beschäftigt hat. Und vor allem beschäftigt mich da auch immer, was ist mit den Opfern? So, über die Täter berichtet man ein bisschen was, aber über die Opfer erfährt man relativ wenig. Und ich denke mal, gerade bei dieser Sache mit den Fotos ist es ja so, dass die Opfer ja völlig wehrlos und hilflos sind.
Ja, vielleicht kannst du uns überhaupt mal was über den Inhalt des Romans erzählen.
Eine kurze Zusammenfassung.
Ja, gerne.
Ja, also in dem Roman geht es, du hast es ja schon erwähnt, um Menschenhandel, um die Flüchtlingssituation, und es kristallisiert sich dann heraus, dass es nicht nur um Menschenhandel geht, sondern halt auch um Kinderpornografie. Hauptfigur ist Kirstin Schwarz, eine 30-jährige junge Frau mit einer bewegten Vergangenheit, die heute in der Informationstechnik arbeitet und im Rahmen ihres Jobs, aber auch durch diverse Geschehnisse in ihrer Umgebung auf, kriminelle Machenschaften aufmerksam wird. Mehr verrate ich noch nicht.
Ja, dann möchtest du vielleicht erstmal ein Stückchen lesen?
Ja, das kann ich gerne machen. Fangen wir mal gleich am Anfang an. Wer sind Sie? Ein leichtes Zittern lag in der Stimme. Er trat in den Raum, musterte den Mann auf der Bettkante, der sich einen Eisbeutel an die Schläfe presste. Unter dem dunkelgrauen Anzug hing die Krawatte lose um seinen Hals. Mit Bedacht schloss er die Tür hinter sich und trat auf das Bett zu, setzte sich dicht neben den Anzugträger. »Nenn mich Bruno«, erklärte er, ohne den anderen anzusehen. Er spürte den Mann, roch die Nervosität und die Angst, die sein Körper absonderte. Warm und kalt und verwirrt. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Hat der Kleine dich zu Boden geschlagen? Ein Hauch Spott lag in der Stimme. Nein, da war jemand anderes. Wer? Ich weiß es nicht. Es ging so schnell. Er schlug mich, drückte mir etwas Stinkendes aufs Gesicht. Ich verlor das Bewusstsein. Als ich wieder zu mir kam, war der Junge verschwunden. Der Ton des Mannes gefiel Bruno nicht. Er klang trotzig, nicht kooperativ. Wer hat dich geschlagen? Ich weiß es nicht. Die Stimme des anderen wurde ungeduldig. Frag mich nicht. Tu etwas, schien sie zu fordern. Bruno neigte den Kopf zur Seite. Ein verschissener Anzugträger, der meinte, mit ihm umgehen zu können, wie mit einem kleinen Angestellten. Vielleicht war er ein Verräter. Vielleicht hatte der Junge ihn weichgekocht. So etwas gab es immer wieder. Sein Blick wanderte zum Fenster. Die dichten Vorhänge waren zugezogen. Dahinter verbarg sich der Wald. Woher kam der andere? Er sah wieder zu dem Mann, der jetzt ganz deutlich schwitzte, trotz des Eisbeutels, den er an seine Schläfe hielt. Ich weiß es nicht. Woher kam der andere? Ich weiß es nicht. Was wollen Sie von mir? Suchen Sie nach dem Jungen. Wenn der Kleine auspackt, komme ich in Teufels Küche. Nicht nur er. Ben würde nicht erfreut sein. Er mochte keine Komplikationen. Sie machten zu viel Arbeit. Der Anzugträger wollte aufstehen. Bruno riss ihn zurück, packte seine Rechte, krallte seine Hand um den Zeigefinger. Nur die Fingerspitze guckte noch hervor, färbte sich rot durch den festen Druck. Der Mann versuchte, ihm die Hand zu entziehen, sah sie nicht Brunos zweite Hand, die jetzt eine spitze Nadel hielt. In einer schnellen, routinierten Bewegung stieß er sie ihm unter den Fingernagel. Ein Schmerzensschrei gellte durch das Zimmer. Wo ist der Junge? Ich weiß es nicht. Oh Gott, ich weiß es nicht. Bruno bewegte die Nadel, schob sie noch ein Stück tiefer in den Finger. Der Mann wand sich, rang nach Luft. Je mehr er sich wehrte, desto tiefer drückte Bruno die Nadel. Bitte, flehte das Würmchen, bitte. Er hielt jetzt ganz still, wimmerte. Sein Gesicht war schweißnass. Keine Farbe war mehr darin. Tränen rannen ihm über die Wangen. Einen kleinen Jungen missbrauchen und sich groß fühlen. Aber wenn man ihn mit einer simplen Nadel in den Finger stach, heulte er wie ein Baby. Bruno hatte Lust, ihm mehr weh zu tun. Aber das musste warten. Erst musste er wissen, was in diesem Zimmer geschehen war. Er ließ die Hand los und stand auf. Kreidebleich starrte der Mann auf die Nadel, die noch unter seinem Fingernagel steckte. »Ich will, dass du mir jetzt ganz genau erzählst, was in diesem Zimmer passiert ist.« Ebenso schnell, wie er ihm die Nadel hineingestoßen hatte, zog er sie jetzt wieder heraus. Der Mann schrie, wurde so blass, als wollte er wieder das Bewusstsein verlieren. Brunos Augen waren kalt, während auf das Häufchen Elend herabsah und die blutige Nadel zwischen seinen Fingern tanzen ließ.
Das klingt ja ganz schön grausam. Wie kommst du denn auf solche Geschichten?
Ja, das mit der Nadel hat vielleicht schon der ein oder andere selbst erlebt bei sich, wenn man zum Beispiel mal versucht, einen Knopf anzunähen und nicht aufpasst und sich dann ganz böse in den Finger sticht. Das tut ganz fürchterlich weh. Und so kommt man dann manchmal auf Foltermethoden. Ja, die andere Sache, das Thema, was da ja schon so ein bisschen angedeutet wird, ist ja, es geht um einen kleinen Jungen, der verschwunden ist und der anscheinend missbraucht werden sollte. Solche Ideen, da brauche ich gar nicht viel Fantasie, da reicht es mir ja schon ein Blick in die täglichen Medien, was da geschrieben steht, was man da so überall hört.
Und wann kommt die Protagonistin ins Spiel?
Eigentlich direkt im Anschluss an diese Szene, das war gerade der Prolog, den ich gelesen habe. Und klar, hat jeder gemerkt, da kam die Kirstin noch gar nicht drin vor. Die steigt erst jetzt ein und zwar am Anfang ist es eine Szene, Kirstin arbeitet noch spät und sie wird gebeten von einem Freund, dem Dominik, spät abends noch zu einer U-Bahn-Station zu kommen, zu einem späten Treffen. Dominik, der auch eine große Rolle in diesem Krimi spielt, ist eine recht zwiespältige Person, zwielichtig, man weiß nicht viel über ihn, Kirstin weiß nicht viel über ihn, außer dass er ein begnadeter Hacker ist. Und er bittet sie um Hilfe, er sagt, komm bitte zu dem und dem Zeitpunkt nach Stuttgart-Vaihingen an den Bahnhof und dort werde ich dich treffen mit einem Jungen.
Vielleicht liest du uns da auch mal einen Auszug?
Ja, das mache ich doch gerne. Zu dieser späten Stunde war nicht mehr viel los im Vaihinger Industriegebiet. Ich lief die Industriestraße runter zum Bahnhof. Auf Höhe des Rewe-Marktes verlangsamte ich mein Tempo und hielt nach Dominik Ausschau. Ich war zu früh. Der Supermarktparkplatz lag leer und dunkel zu meiner Rechten. Eine Europcar-Reklame tauchte den verlassenen Platz vor mir in mattgrünes Licht. Ein paar Fahrräder warteten einsam auf ihre Besitzer. Bis zum Eintreffen der nächsten Bahn waren es noch einige Minuten. Ein Schrei, gefolgt von einem lauten Aufstöhnen, ließ mich erschreckt innehalten. Ich hörte ein dumpfes Plumpsen, als wäre etwas zu Boden gefallen, Geraschel, Getrampel. Ich versuchte zu orten, aus welcher Richtung die Geräusche kamen, schlich vorsichtig weiter und lauerte um die Hausfassade der Autovermietung herum. Im fahlen Licht einer Straßenlaterne sah ich zwei Männer hinter einer Hecke. Sie hatten mir den Rücken zugewandt, Bomberjacken kahlgeschoren. Mein Herzschlag verdoppelte sich. Sie traten und schlugen auf etwas am Boden Liegendes ein. Das, was da am Boden lag, stöhnte schmerzvoll auf. Ein Schauer lief mir über den Nacken. Ich bin furchteinflößende, 1,66 groß, schlanke 60 Kilo schwer und mitten in der Nacht allein unterwegs. In meiner Jackentasche befand sich weder Pfefferspray noch eine Sig Sauer. Und trotz meiner 8 Jahre Kickbox-Training rechnete ich mir allein gegen 2 Skinheads keine Chancen aus. Hektisch sah ich mich um. Noch immer keine Spur von Dominik. Ich zog meinen Kopf zurück, nahm eilig mein Handy aus der Jackentasche. Mit klammen Fingern wischte ich über das Display und wählte den Notruf. Ich hatte gerade die grüne Taste ausgewählt, als mich jemand von hinten an den Schultern packte und zurückriss. Mein Telefon fiel zu Boden. Ich strauchelte, fing mich, drehte mich um die eigene Achse und verpasste wem auch immer einen Tritt in die Seite. Meine Gegenwehr hatte meinen Angreifer überrascht. Aber er fing sich sofort wieder, trat mir mit dem Fuß in den Magen. Ich krümmte mich, würgte. Er packte meine Haare, riss mich hoch, schleuderte mich zur Seite gegen die Stäbe einer vergitterten Tür. Meine Stirn schlug schmerzhaft gegen das kalte Eisen. Ich wandte mich um. Er drückte seinen Körper gegen mich, presste die Hand auf meinen Mund. Ich zerrte an seinem Arm, trat nach ihm. »Verschwinde«, zischte er. Seine Kapuze war verrutscht. Die Filmreklame beleuchtete sein Gesicht. Ich sah seine Augen. Sein Griff lockerte sich einen winzigen Moment. Unsicherheit. Dann gefror sein Blick. Du hast nichts gesehen, sonst bist du tot. In der Ferne erklang ein Martinshorn. Ruckartig ließ er mich los und stürmte davon. Ich schickte ihm ein tonloses Arschloch hinterher, stützte die Hände auf die Oberschenkel und rang hustend nach Luft. Wo zur Hölle war Dominik?
Du hast wie immer viel recherchiert zu diesem Roman. Worum ging's denn dieses Mal hauptsächlich?
Das waren verschiedene Bereiche. Zum einen natürlich den Menschenhandel und Kinderpornografie. Das waren ziemlich harte Recherchen. Deswegen hat es auch eine ganze Weile gedauert, bis ich dieses Buch überhaupt schreiben konnte, als ich damals mit den Recherchen begann. Ich habe mir Informationen klar aus dem Internet geholt. Ich habe Fachliteratur gelesen. Ich habe mit Leuten gesprochen. Und das sind einfach schon harte Themen, denen man sich denn da stellt. Ein anderer Aspekt, der in diesem Buch natürlich eine große Rolle spielt, ist die Polizeiarbeit. Wir haben es ja gerade gehört, Kirstin wird überfallen, Polizei kommt hinzu und Kirstin ist eine wichtige Zeugin in diesem Geschehen, was zunächst ja nach einem fremdenfeindlichen Übergriff aussieht. Und da war es natürlich ganz wichtig, dass ich mal schaue, wie würde die Polizei da vorgehen, wie werden Zeugen befragt, von wem werden sie befragt und ja, welche Rechte und Pflichten hat Kirstin auch? Solche Sachen. Eine dritte Säule sind natürlich die Recherchen vor Ort. Also das Buch hat ja den Untertitel Falsches Spiel im Stuttgarter Kessel. Man ahnt es, die Handlung spielt in Stuttgart. Also musste ich da auch vor Ort recherchieren. Zum Beispiel des Nachts an den Vaihinger Bahnhof gehen und schauen, was ist denn da überhaupt los? Ist dieses Verbrechen da in der Art überhaupt durchführbar? Theoretisch ist es, aber ist natürlich eine ganz friedliche Region, also es können alle weiterhin beruhigt da des Nachts am Bahnhof spazieren gehen. Auch Treffpunkte mir suchen, wo könnte Kirstin Informanten treffen, wo kann sie irgendwelche Entdeckungen machen. Es war immer ganz nett, also ich habe da ein, zwei nette Cafés entdeckt, die ich dann mal ausgetestet habe, ob man da schön Kaffee trinken kann. Also da sind dann auch ein paar Empfehlungen im Buch mit drinne.
Kirstin Schwarz wird zu einer Befragung auf die Polizeidienststelle eingeladen. Das könnte uns doch mal interessieren, wie sowas abläuft.
Ja, genau. Kirstin ist ja Zeugin eines Verbrechens geworden, sprich der Junge, der von zwei Skinheads zusammengeschlagen wurde. Und die Polizei ist natürlich daran interessiert, diese Täter dingfest zu machen und braucht dann dazu Informationen. Und daher bekommt sie eine Einladung zu einem Gespräch im Landeskriminalamt in diesem Fall. Und als gute Staatsbürgerin leistet Kirstin dieser Einladung auch Folge und erscheint zu der Befragung. Die Befragung wird in der Regel immer durch zwei Beamte durchgeführt. So auch in diesem Fall. Die beiden Beamten heißen Friedrich Hämmerling und David Willer. Und da kann ich mal einen kurzen Einblick in die Befragung geben, der sich Kirstin stellen muss.
Ah ja, bitte.
David Willer war jünger als Hämmerling, vielleicht Mitte 30. Statt Anzug trug er Bluejeans und gestreiftes Hemd, darüber ein dunkles Sakko, die braunen Haare kurz geschnitten. Die Mitte seines Gesichts zierte eine schmale, spitze Nase, die etwas zu lang geraten war. Es entsprach sicherlich nicht dem gängigen Schönheitsideal, machte sein Gesicht aber interessant. »Nehmen Sie bitte Platz«, er deutete auf den Stuhl vor sich und setzte sich selbst auf die andere Seite des Tisches. Hämmerling gesellte sich dazu und hatte anscheinend beschlossen, seinem Kollegen die Befragung zu überlassen. Mit verschränkten Armen lehnte er sich zurück und sah mich an. Es trug nicht dazu bei, dass ich mich in diesen Wänden viel wohler fühlte. »Frau Schwarz, es geht um den Vorfall von Mittwochnacht«, begann Willer. »Bitte erzählen Sie uns noch einmal, was genau geschehen ist.« »Das steht doch alles in dem Protokoll, das ich unterschrieben habe.« »Das stimmt, aber wir würden es gern noch einmal von Ihnen hören.« Ich tat ihm den Gefallen und wiederholte meine Aussage. Hämmerlings prüfender Blick gefiel mir immer weniger und ich konzentrierte mich auf Willer. »Der Mann hat Ihnen also in den Magen getreten und Sie dann gegen die Gitterstäbe einer Tür gestoßen,« wiederholte Willer. »Haben Sie irgendetwas erkennen können? Sein Gesicht? Seine Frisur?« »Nein, mir war speiübel.« Willer verzog mitfühlend das Gesicht. »Das tut mir leid. Haben Sie sich irgendwie gewehrt?« »Ja, ich habe meinen Magnum rausgeholt und sie ihm vor die Nase gehalten.« Weder Willer noch Hämmerling fanden meine Bemerkung witzig. Besitzen Sie eine Waffe? Nur meinen Charme. Diese Bemerkung entlockte meinem Gegenüber ein kleines Schmunzeln, das aber nicht lange blieb. Er beugte sich ein Stück zu mir. Frau Schwarz, Sie mögen diese Angelegenheit vielleicht auf die leichte Schulter nehmen, aber hier geht es um versuchten Mord. Der Junge im Krankenhaus kämpft um sein Leben. Ich wich seinen Blick aus. Ich nehme gar nichts auf die leichte Schulter. Aber ich kann Ihnen nicht mehr sagen als das, was ich Ihnen bereits gesagt habe. Und ich bin nicht gern hier. Ich deutete mit den Händen auf die Wände um mich herum. Das ist nicht zu übersehen. Villa lehnte sich wieder zurück. Der Mann, der Sie überfallen hat, hat er vielleicht irgendetwas zu Ihnen gesagt? Nein. Und Sie? Haben Sie etwas gesagt? Ich wollte schreien, aber er hat mir den Mund zugehalten. Villa sah in seine Unterlagen. Verflixt. Das hatte ich vor 2 Tagen nicht zu Protokoll gegeben. Er hat Ihnen den Mund zugehalten. Davon steht hier nichts. Der Mann konnte lesen. Kann sein, gab ich zu. Und hat er da vielleicht irgendetwas zu Ihnen gesagt? Nein. Sind Sie sicher? Hören Sie, das Ganze hat ein paar Sekunden gedauert. Ich schnippte ungeduldig mit den Fingern. Was hätte er mir erzählen sollen? Hat er Ihnen gedroht? Er hat nichts gesagt. Villa und Hämmerling tauschten einen Blick miteinander. Sie glaubten mir nicht. Der Platz war schwach beleuchtet, fuhr Villa fort. Konnten Sie vielleicht sein Gesicht erkennen? Die Frage hatten wir doch schon. Nein. Außerdem hatte er ein Tuch vor dem Gesicht. Das habe ich Ihnen bereits gesagt und es steht da übrigens auch im Protokoll. Welche Farbe hatte das Tuch? Keine Ahnung. Dunkel, schwarz vielleicht. Konnten Sie sonst noch etwas erkennen? Die Augenfarbe? War der Typ senil? Ich hob beide Hände zur Decke und schüttelte den Kopf. Die Zeugin weiß es nicht, diktierte Villa in das Aufnahmegerät. Von wo ist der Mann gekommen? Die Zeugin weiß es nicht, imitierte ich ihn und erntete dafür erneut einen tadelnden Blick des Beamten. Kirstin, reiß dich zusammen, ermahnte ich mich innerlich. Eine Panikattacke wollte aufsteigen. Ich musste raus aus diesem Raum. Ich weiß es wirklich nicht. Er war plötzlich da, riss mich herum, trat mich. Ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Es entstand eine kurze Pause, in der Villa anscheinend abwog, wie er weiter vorgehen sollte. Wir würden Ihnen trotzdem gern ein paar Bilder zeigen, erklärte er schließlich und klappte seinen Laptop auf. Nach kurzem Hin- und Herklicken drehte er den Bildschirm zu mir. Bitte schauen Sie sich diese Fotos an und sagen Sie uns, ob Ihnen vielleicht einer der Männer bekannt vorkommt. Ich hob zu einem Protest an, erklärte mir dann aber selbst, dass dieses Gespräch schneller beendet war, wenn ich kooperierte. Ich klickte mich von Bild zu Bild. Eine Menge unsympathische und ein paar wenige sympathische Gesichter starrten mir entgegen. Villa und Hämmerling saßen schweigend dabei. Schließlich war ich am Ende der Diashow angelangt und sah wieder auf. Tut mir leid, ich kann Ihnen nicht helfen. Ich hob resigniert die Schultern. Sie können es sich vielleicht nicht vorstellen, aber es ging alles sehr schnell. Es war dunkel, ich war allein und ich hatte Angst. Villa sah bedauernd zu seinem älteren Kollegen. Es war einen Versuch wert. Nun endlich regte sich auch etwas in Hämmerling. Er richtete sich in seinem Stuhl auf und klopfte auf die Mappe, die vor ihm auf dem Tisch lag. Ja, und da steht was Wichtiges drinne.
Ermittelt Kirstin jetzt zusammen mit der Polizei weiter?
Nein, das tut sie nicht. Die Polizei nimmt natürlich ihre Ermittlungen auf und Kirstin selbst lässt das Schicksal des Jungen keine Ruhe, der halt schwer verletzt im Krankenhaus liegt. Und sie nimmt quasi ihre eigenen Ermittlungen auf, mehr oder weniger freiwillig oder unfreiwillig rutscht sie da in diese ganze Geschichte rein. Da ist ja auch immer noch die Frage, der Dominik, den sie da eigentlich treffen sollte, der bleibt weiterhin verschwunden. Der Junge, der schwer verletzt im Krankenhaus liegt, ist vermutlich der Junge, den sie dort zusammen mit Dominik treffen sollte. Und das sind so die ersten Antriebe, die Kirstin hat, um dieser Geschichte weiter auf den Grund zu gehen. Das Ganze ist wesentlich komplexer und bringt Kirstin in manch brenzliche Situationen. Und vor allem bringt es sie bringt es Kirstin auch selbst unter Verdacht, sodass sie es irgendwann ist, die ihre Unschuld beweisen muss.
Normalerweise muss doch Schuld bewiesen werden und nicht Unschuld von Unschuldigen.
Vor Gericht, ja, vor Gericht, klar.
Aber bei den Ermittlungen sieht es eben noch anders aus.
Bei den Ermittlungen sucht man ja erstmal nach einem Schuldigen und natürlich gilt immer noch im Zweifel für den Angeklagten, wenn die Schuld nicht bewiesen werden kann, kann man ihn nicht verurteilen. Aber es ist ja diese ganze Ermittlung, die brauchen einige Zeit und es gibt Situationen, bei denen einfach auch Kirstin durch ihre Ermittlungen mehr oder weniger unter Verdacht gerät.
Der Roman von Sibylle Becker, Der Verräter, hat viele überraschende Wendungen und vor allen Dingen ein sehr überraschendes Ende. Er erschien bei Satten, Stuttgart.
Nee, Erfurt. Das können wir lassen.
Meinst du?
Klar.
Ja, herzlichen Dank, Sibylle, für dieses Gespräch.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein durfte.
Und wann kommt der nächste?
Der ist auch schon in Arbeit. Im Frühjahr erscheint der neue Kommissar Brander-Krimi. Da gibt es dann wieder eine ordentliche Portion Whisky dazu.
Ah ja, dann sind wir mal gespannt und sehen uns dann auch wieder.
Ja, gerne. Danke.